Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute wird es italienisch, denn ich habe Fabio Targetta zu Gast. Er ist Italiener, aber lebt seit mehr als 10 Jahren in Deutschland, hat in dieser Zeit sehr viele Reisen unternommen, unter anderem auch 2023 durch Italien. Und was er da zu berichten hat über die italienische Brotkultur und über seinen Werdegang, denn er ist Quereinsteiger, der jetzt in einem 5-Sterne-Hotel Brot bäckt. Über all das wird zu sprechen sein in den nächsten ungefähr 75 Minuten. Viel Spaß dabei. Hallo Fabio.
Hallo Lutz. Hi.
Ja, wir haben uns 2024 im Frühjahr war es ja fast noch, ne? Im Mai in Italien das erste Mal von Aug zu Aug gesehen, und zwar über eine gemeinsame Freundin, die dort lebt, die uns zum Brotfest mitgenommen hat, zum italienischen Brotfest bei Il Gentil Verde. Das wird der ein oder andere Blogleser und Podcasthörer sicherlich schon rekapituliert haben, was da los war. Da gibt es einen Blogbeitrag dazu. Wir haben uns da kennengelernt. Wir waren zeitweise im gemeinsamen Auto eingesperrt und sind durch die Gegend gefahren und haben uns ein bisschen unterhalten. Und ich fand deinen Lebensweg, ich muss sagen, du bist jetzt noch nicht so sonderlich alt, ich glaube sogar noch jünger als ich, aber dein Lebensweg hatte ich doch schon durch viele Länder und viele Bäckereien und Pizzerien geführt, sodass ich dachte, Mensch, das wäre doch was für den Podcast, zumal du ja auch in dem Sinne, wie ich es verstehe, so eine Art Quereinsteiger bist. Über all das müssen wir reden und wollen wir auch reden. Aber zunächst einmal, was machst du gerade?
Also, gerade bin ich im Urlaub in meiner Heimat in der Nähe von Venedig. Aber allgemein wohne ich in Berlin seit 12 Jahren schon, also seit 2012. Und arbeite ich gerade in einem Hotel, das ist die JW Marriott in der Nähe vom Potsdamer Platz, und bin dort als Bäcker eingestellt, und wir versuchen, die besten Produkte rauszugeben an unsere Kunden.
Ja, einen kleinen Eindruck davon kriegt man auch bei dir auf Facebook oder auch auf Instagram, was du bislang so erlebt hast und was du bäckst. Das würde ich jedem empfehlen, der dann nach dieser Folge mal schauen will, was der Fabio so bäckt. Und dieser Weg ins Marriott Hotel als Bäcker war ein langer und ein sehr spannender, und da möchten wir mal drüber reden. Wie hat's denn angefangen? Bist du von Anfang an dir klar gewesen, Mensch, ich möchte Bäcker werden, oder gab es da noch einen anderen Berufsweg vorher?
Nee, also das ist noch eine große Überraschung auch für mich in meinem Leben, weil wenn ich jung war, musste ich sowieso meine Schule wählen und irgendwie meinen Lebensweg auch wählen. Und habe ich meine Abitur als Buchhalter einfach geschafft. Und in diesem Job, in diesem Bereich habe ich auch angefangen zu arbeiten und meine Ausbildung fertig gemacht. Mehr als 3 Jahre in einem Büro gearbeitet. Aber dann war ich nicht so zufrieden von dieser Job, war mir ein bisschen zu langweilig, zu repetitiv, immer die gleichen Sachen jeden Tag, und am Ende des Tages dachte ich, ich habe heute viel gemacht, aber ich sehe immer die gleichen Papiere da auf meinem Tisch. Und wollte ich irgendwie auch ein bisschen von der Welt sehen, und habe ich mich entschieden, einfach im Ausland zu fahren und also umzuziehen. Und wollte ich eigentlich nach Kopenhagen, weil ein Freund von mir dort gelebt hat. Und dann ein paar Monate davor habe ich eine Frau von Berlin kennengelernt. Wir sind, wir haben uns verliebt, und bin ich dann nach Berlin gegangen. Und von dort an hat mein Leben in die Gastronomie angefangen, sozusagen. Und habe ich als Pizzabäcker erstmal angefangen. Ich hatte nicht so viel Erfahrung. Nur sozusagen einige Wochen mit meinem Bruder zusammen gemacht, weil er schon Pizzabäcker war.
Und er ist aber in Italien Pizzabäcker.
Genau richtig. Er war in meinem Dorf, er hat viele Jahre in einer Pizzeria gearbeitet und ich war immer daneben an diese kleine Fenster, wo er gebacken hat und ich habe ganz viel beobachtet, stundenlang. Ich war sehr beeindruckt von dieser ganzen Bewegung, von diesem Feuer. Es war, weiß ich nicht, wie eine andere Welt irgendwie. Und dachte ich, okay, also Buchhalter will ich nicht mehr machen, sondern auch nicht in Deutschland, weil die Sprache nicht so gut kenne und die Gesetze auch nicht, wollte ich nicht. Und deswegen dachte ich, okay, ich probiere einfach als Pizzabäcker, mal gucken, wie das alles läuft.
Und dann hast du irgendwo angeheuert oder hast gleich was Eigenes aufgebaut?
Also, ich habe was gesucht, einen Job gesucht, und nach ein paar Wochen habe ich eine kleine Pizzeria in der Nähe, also in Charlottenburg gefunden und von dort hat einfach meine Karriere angefangen. Und ich habe mich in diese Job, in diese Welt, diese Bäckerwelt einfach mich verliebt und ich kann nicht mehr aufhören, sozusagen. Und bin ich in die Pizza-Bereich einfach für 8 Jahre lang geblieben. Verschiedene Pizzeria aufprobiert, war ich auch wieder in Italien für die Sommersaison. Dann war ich endlich in Kopenhagen auch für 8 Monate lang. Habe ich alles ein bisschen ausprobiert. Und dann habe ich eine lange Reise in Südamerika gemacht, wo ich auch Pizza gebacken hat. War so eine sehr, sehr schöne Erfahrung mit verschiedenen freiwilligen Projekten, wo irgendwo auch einen Pizzaofen gefunden habe. Und danach war ich wieder in Europa und war ein bisschen verloren, weil das Leben von einer anderen Perspektive gesehen habe und es war ein bisschen schwierig, wieder in diese europäische Mentalität wieder reinzukommen. Und dachte ich, okay, aber ich möchte gerne ein bisschen meine Kenntnisse vertiefen und verbessern. Pizza ist eigentlich ein bisschen zu monodimensional geworden. Und deswegen habe ich einfach einen Ort gefunden, wo ich ein bisschen Brot backen könnte und mehr von Sauerteig lernen konnte und ja, andere Teige auch sehen könnte. Und ich habe ein Praktikum gefunden in Brandenburg, in einem kleinen Bauernhof, der heißt Hof Marienhöhe. Und dort bin ich 4 Monate geblieben. Und wir waren einfach zu zweit. Ich und der Bäcker, André. Meine erste Meister sozusagen. Und das war auch eine perfekte Situation für mich, habe ich darüber gestern gedacht, weil kam auch die erste Lockdown von Covid. Und für mich war für mich auch eigentlich kein Lockdown. Ich war so frei, der Mitte von diesem großen Bauernhof, See drumherum, in Wälder, also im Wald. Ich fühlte mich richtig frei und ich könnte viel lernen und einfach viel Brot backen.
An der Stelle würde ich mal einhaken und noch ein bisschen wieder zurück in die Vergangenheit gehen. Wir kommen auf jeden Fall wieder zurück zum Hof, wo quasi deine Bäckerkarriere angefangen hat. Du hast erzählt gerade eben, dass deine Reise durch Südamerika so ein bisschen den Blick auf die Welt verändert hat. Vielleicht bleiben wir gleich mal auf dieser Reise, auf der du ja dann hauptsächlich Pizza gebacken hast, so wie das gerade anklang, und noch kein Brot in dem heutigen Sinne. Was hast du da erlebt und wie lange warst du da in Südamerika und waren es auch noch andere Länder und worum ging es dir da? Wolltest du einfach Lebenserfahrung sammeln oder tatsächlich auch Pizza-Backerfahrung oder andere Menschen irgendwie anleiten, um selber Pizza backen zu können? Was war das Ziel oder gab es überhaupt eins?
Also, das größte Ziel war eigentlich mehr über Landwirtschaft zu lernen und Permakultur. Das bedeutet, also Permakultur ist ein Teil von diese bekannte jetzt heutige Tage von regenerative Landwirtschaft. Und ich wollte eigentlich mehr darüber lernen und irgendwann meine Guesthouse aufzumachen und meine Erfahrung in die Gastronomie an die Leute zu anbieten. Und deswegen brauchten wir auch ein bisschen Erfahrung auf die Feldern sozusagen. Und ich habe ein bisschen davor gelesen und ich dachte, dass eigentlich in Südamerika eine gute Qualität von Landwirts gibt, am besten diese biologische und ökologische Realität sehr etabliert ist. Und deswegen wollten wir einfach dorthin und ich wollte unbedingt Argentinien sehen und Patagonien. Und waren wir dort fast 9 Monate unterwegs in 8 verschiedenen Ländern, von Brasilien bis nach Kolumbien. Und wir haben viel getrampt, ganz viele freiwillige Projekte also mitgemacht. Fast 15, glaube ich. Und in diese Bauernhof, wie ich gesagt habe, manchmal habe ich auch einen Ofen gefunden und alle waren sehr natürlich begeistert, dass ich italienisch war und sie wollten einfach meine Pizza ausprobieren. Und es war auch ein bisschen kompliziert manchmal, weil die Mehle nicht wie in Europa sind und die Zutaten auch.
Ja, da würde ich mit dir später nochmal drüber reden, über Mehlqualitäten
Ja.
allgemein und auch über die Mehle, mit denen du heute arbeitest oder arbeiten musst. Die Pizza war also nur Begleiterscheinung auf einem Weg, der ja hätte eigentlich dann zu deinem Gasthaus führen sollen. Das ist es
Ja.
jetzt zumindest aktuell gar nicht geworden. Er hat sich nach Südamerika noch woanders hin verschlagen. Kopenhagen hast du schon gesagt. Ich habe auf deiner kleinen Online-Biografie nur von 6 Ländern gelesen. Jetzt waren es ja schon 8 allein in Südamerika. Hast du eine
Ja.
aktuelle Zahl, durch wie viele Länder du gereist bist?
Oh, das ist schwierig zu sagen, weiß ich nicht. Vielleicht um die 30. Ja, und genau, die Guesthouse ist noch nicht was geworden, weil dann auch von meiner Freundin mich getrennt habe. Und deswegen ist alles ein bisschen so gebremst. Und dann kam auch diese neue Erfahrung mit Brot, das auch meine Perspektiven wieder verbreitet hat.
Hast du denn auf deinen
Und
Reisen, wo es noch gar nicht so arg ums Brotbacken und Pizzabacken im Eigentlichen ging, hast du da auch schon Kontakt mit Brot gehabt, mit den lokalen, regionalen Brotkulturen, so es sie gab?
nee, nicht wirklich. Leider nicht. Leider nicht. Das ist eigentlich schade, weil meine Interesse war noch nicht da und war noch nicht so präsent. Und ich habe mich mehr über die anderen Kulturen und einfach wollten wir ganz viele Orte sehen und ein bisschen in Ruhe einfach diese Monate weiterleben. Nicht wie super gestresst wie in Europa normalerweise.
Das ist gleich das Thema, was ich eingangs der Frage ja schon hatte. Du hast gesagt, es hat so ein bisschen deine Weltsicht verändert, diese lange Reise durch Südamerika. Wie bist du denn dann wieder nach Europa gekommen und was war anders? Womit hast du dann Probleme gehabt oder hast dich wieder neu einrichten müssen?
Ja. Ja, also die Geschwindigkeit von Leben ist einfach ein bisschen anders, weil dort wird nicht so geplant, wird einfach das Leben jeden Tag weitergeführt, aber Schritt für Schritt. Nicht wie wir in Europa machen mit viel Plan, mit vielleicht ein lange Zeit Job, mit dieser Druck von Sparen, immer auf die Rente zu denken. Dort ist einfach alles ein bisschen entspannter, vielleicht auch nicht so sicher und wie kann man sagen, ja, so geplant einfach. Sind einfach zwei verschiedene Perspektive und dort wird einfach ein bisschen auch mehr genießen. Ist schon ein bisschen ähnlicher an meine italienische Art von Leben. Ein bisschen weniger deutsch, sozusagen nordeuropäisch.
Und wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du dann eher der, ich nenne es jetzt mal, südamerikanischen Lebenskultur anhängen oder hättest jetzt mittlerweile nach 12 Jahren in Deutschland dann doch schon eher der Deutschen?
Also ich habe auch Buchhaltung studiert und mein Gehirn funktioniert eigentlich sehr rational. und deswegen nach 9 Monaten Südamerika wollte ich eigentlich auch zurück. Weil es ist schön für ein bisschen Zeit, sein Leben mit dieser anderen Perspektive zu erleben. Aber nach ein bisschen Zeit dachte ich und sage ich auch oft, dass wir in Europa sehr, sehr glücklich sind. Und wir haben auch eine sehr hohe Lebensqualität. Und ich habe das gemerkt, nur nach ich in Südamerika war, weil du kannst einfach beide Seiten sehen. Und ich wollte eigentlich zurück, weil wir können auch ganz viele, also wir können viel Freiheit haben, wenn die richtige Lebensentscheidungen getroffen werden, um einfach freier zu sein. Wir sind glücklich in Europa und das muss man irgendwie auch merken.
Ja, das ist immer die Frage des Vergleichs, ne? Das ist wie beim Brot, ja. Da kann ich jetzt wieder was beisteuern, wenn man irgendein Brot backt, dann denkt man, oh, das ist ja ein richtig super Brot, aber wenn man keinen Vergleich hat, weder zur schlechteren noch zur besseren Variante, dann bleibt man dieser Überzeugung, ne? Und wenn man sieht, dass man eigentlich vielleicht schon da ist, wo jemand anders, der schon länger Brot backt oder der vermeintlich besseres Brot backt, auch steht, dann kann man sehr zufrieden sein. Und auf der anderen Seite, wenn man dann merkt, oh, da gibt's noch ein paar andere, die backen aber deutlich größeres Brot und luftiger und weiß ich nicht was mit Sauerteig, dann hat man natürlich noch ein bisschen Luft nach oben sozusagen. Und ja. Das soll jetzt gar nicht heißen, dass die Südamerikaner den Europäern nacheifern müssen, denn ich denke schon, dass da auch ein paar Dinge dabei sind, die wir uns von denen abgucken können, genau was die Gelassenheit angeht zum Beispiel und das vielleicht nicht immer alles so durchplanen müssen.
Nee,
aber
genau richtig.
Im Grunde sehe ich es genauso. Ne? Also wir können uns schon ganz glücklich schätzen, dass wir hier in Europa, beziehungsweise jetzt speziell in Deutschland, diesen Standard haben, den wir haben und uns jetzt zwar auch viele Sorgen machen, aber nicht um die Lebensgrundlagen.
Ja, und es ist auch schön, dass solche Unterschiede noch da sind.
Ja, genau, also die Frage ist, was passiert, wenn sich das irgendwann angleicht, ne? Dann heißt das sicherlich, dass die einen profitieren, die anderen das Gegenteil davon und das sind höchstwahrscheinlich die etwas sogenannten weiterentwickelten Länder.
Ja. Ja.
Das ist noch, das führt jetzt, glaube ich, über den Podcast hinaus inhaltlich, aber es ist eine spannende Frage, soziale Frage vor allem. Und ja, da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt.
Ja,
ob das alles gut ausgeht oder ob das mit mindestens blauen Augen vonstatten geht. Wir werden sehen. Kommen wir mal zurück zu Berlin. Du bist, wie gesagt, in Berlin gelandet und hast dann dort gemerkt, oh, Brotbacken, das ist ein bisschen,
das fällt mir noch,
komplexer vielleicht oder vielfältiger, sage ich mal, als Pizzabacken. Du hast gesagt, Pizzabacken erschien dir dann irgendwann zu eindimensional, wobei Pizza ja auch schon eine Art von Brot ist, aber eben nur eine von den vielen.
Genau.
Du hast irgendwann entschieden, jetzt gehe ich nochmal in die Bäckerausbildung. War das schon auf diesem Hof, von dem du erzählt hast, oder kam das erst später?
Also nach Südamerika, ich war noch zusammen mit meiner Ex-Freundin, mit Johanna, und wir wollten beide irgendwie eine Ausbildung anfangen. Und sie hat sich entschieden für diese Demeter-Ausbildung als Gärtnerin in einem Bauernhof in Brandenburg. Und während sie verschiedene Bauernhöfe ausprobiert hat, hat sie auch diese Hof Marienöhe herausgefunden. Und sie wollte nicht dort, sondern irgendwo anders, aber sie hat mich gesagt, ey, sie haben einen Ofen, sie backen Brot, vielleicht kannst du dort einfach dich bewerben und gucken, wie das alles läuft. Am Ende habe ich mich entschieden, keine Ausbildung zu machen, zu anzufangen, weil für mich mit 30 Jahre alt ein bisschen zu wenig Geld war und Ich wollte nicht unbedingt 3 Jahre so lange einfach weniger bezahlt werden. Und aber habe ich auch am Ende mich entschieden, für diese Praktikum anzufangen. Die war nur 4 Monate. Und ich wollte einfach diese Brotszene anzugucken und verstehen für mich selber, wie das ist. Ob ich eigentlich in diese neue Welt reinkommen kann. Und seitdem ging los einfach.
Ja, nun gibt es
Und
ein Foto, das man, glaube ich, auch online finden kann. Da bist du zu sehen mit Christa Luthum, eine relativ bekannte Bäckerin in Berlin und auch darüber hinaus Bio-Bäckerin. Und da hältst du so eine Art Zertifikatabschluss-Zettel
genau, richtig.
in der Hand. Wie kam es denn dazu, wenn du
Ja.
jetzt gerade gesagt hast, naja, eine Ausbildung kam eigentlich nicht in Frage?
Genau. Also, ich habe erstmal diese 4 Monate als Praktikum fertig gemacht und dann habe ich direkt einen Job in Berlin in einer Bäckerei gefunden, bei Schironi. Diese italienische Bäckerei in Kreuzberg.
Ist auch sehr bekannt, ja.
Dort, ja, genau. Dort habe ich 8 Monate gearbeitet und eine neue Bäckerei gefunden. Das ist die Uferbäckerei, eine von den ältesten Bio-Bäckereien Berlin. Und eine Ex-Kollegin von mir, von Sironi, hat mir gesagt, hey, ich mache bald die Prüfung für das Zertifikat als Bäcker, aber ohne Ausbildung. Und ich dachte, okay, wie geht das? Wie kann das möglich machen? Und er meinte, wenn du genug Erfahrungen gesammelt hast in deinem Leben und dass du einfach prüfen kannst, dann die lassen dich einfach an die Prüfung und kannst du einfach die Prüfung machen und wenn du schaffst, hast du schon das Zertifikat ohne Ausbildung. Und so habe ich gemacht. Ich habe alle meine vorheriger Arbeitsorte angerufen. Ich habe alle die Zeugnissen kommen lassen und habe ich einfach alle meine Zeugnisse gebracht und die haben mich einfach an die Prüfung gelassen. Und habe ich für 6 Monate lang selber studiert und gelernt.
Und spielte da für die Zulassung eine Rolle, wie lang du in den jeweiligen Betrieben gearbeitet hast? Also ich
Ja,
kenne da die
ja.
Zahl von 4,5 Jahren, die man irgendwie als
Genau
Gehilfe
richtig.
quasi tätig gewesen sein muss. Das war bei dir dann auch so.
Ja, genau, ja. Braucht man sozusagen 50% mehr als die 3 Jahre. Und das ist genau 4,5 Jahre. Hatte ich schon. Auch nur als Pizzabäcker, nicht immer als Bäcker, aber die haben die sowieso akzeptiert. Und im Januar 2022 habe ich meine Zertifikat bekommen und bin ich offiziell ein Bäcker geworden in Deutschland.
Das heißt, du darfst auch abseits dessen, was du jetzt eigentlich tust, nämlich im Hotel Brot zu backen, dürftest du auch eine eigene Bäckerei aufmachen.
Nein, noch nicht, weil das ist nur die Gesellenprüfung und
Aha,
das ist
okay.
noch keine Meisterbäckerprüfung.
Okay, für die Tätigkeit, die du jetzt ausübst und ja auch vorher immer ausgeübt hast, als Backstuben. Was auch immer, mal Helfer, mal jetzt, so habe ich es verstanden, so eine Art Backstubenleiter, wäre es ja nicht wirklich nötig, den Gesellenbrief zu haben, also im Hotel schon gar nicht, was dann für den Eigenbedarf
Nee.
hergestellt wird. Und in den anderen Betrieben gibt es ja in aller Regel einen Meister, sonst gäbe es den Betrieb nicht. Was war der Grund für dich zu sagen, obwohl ich ja jetzt eigentlich auch als Bäcker arbeiten könnte ohne diesen Zettel, mache ich
Ja.
diesen Gesellenbrief?
Also, das war erstmal eine persönliche Ziel. Am besten, weil ich ein Ausländer bin und wollte ich auch meine Sprachkenntnisse irgendwie ein bisschen prüfen und sehen, ob ich wirklich schaffen kann. Und als zweiter Grund, diese Prüfung, dieses Zertifikat macht einfach die Sachen ein bisschen einfacher. Weil du musst nicht so viel zeigen, wenn du in eine neue Bäckerei reingehst. Du hast einfach dieses Zertifikat, das für dich einfach redet. Ist kein Muss, ist kein Zwing, muss man das sowas nicht haben, aber macht die Sachen in Deutschland schon einfacher und bist du auch ein bisschen besser bezahlt.
Nur wegen des Zettels, nicht wegen des Könnens.
Ja, also die beiden gehen natürlich parallel und es ist natürlich besser, wenn du was kannst. Aber das Zertifikat hilft schon. Also die Bäcker, die alte Bäcker, die Unternehmer, die gucken an dich einfach mit anderen Augen, muss man sagen.
Wie lief denn die Prüfung
Und kann
ab?
man, ja genau, wollte
Für
ich
dich?
gerade erzählen, ja.
Ja.
Also, wie gesagt, ich habe 6 Monate lang alleine studiert, war in der Zeit war auch wieder Corona-Lockdown, deswegen war, also ich habe ganz viel Zeit in meinem Zimmer verbracht mit diesem Buch. Und das ist schon ein dickes Buch mit 500 Seiten, mit allen möglichen Themen von Sauerteige, verschiedene Mehle, Equipment, alle möglichen deutsche Produkte wie Berliner, wie Roggenbrote und wie auch immer. Und dann nach diesen 6 Monaten musste ich eigentlich 3 verschiedene Tests machen. 2 sind theoretisch mit verschiedenen Fragen und muss man erzählen, wie dein Tag läuft und die dritte Teil ist aber praktisch und geh mal in diese Bäckerakademie und muss man verschiedene Produkte einfach ausbacken. Das bedeutet Blätterteig, Brandmasse, Roggenmischbrot und verschiedene Kleingebäcke wie Semmel oder ja, verschiedene Brötchen, verschiedene Formen. Es ist schon ein bisschen lange her, habe ich nicht alles im Kopf, aber die waren die 4 verschiedene sozusagen Themen.
Und hattest du vorher eine Möglichkeit, irgendwo zu üben, oder war das dann der Sprung ins kalte Wasser?
Ich hatte sehr viel Glück, weil die Bäckerei, wo ich war, war auch eine Ausbildungsort, also wo viele Azubi waren. Und die alte Bäcker, meine Kollegen, haben mich sehr viel geholfen. Und ich könnte einfach nach meiner 5 Tage Woche Arbeit einfach einen 6. Tag in die Bäckerei sein und einfach ganz viele Proben machen könnte. Aber in diesem Fall als externer Prüfling, wenn deine Bäckerei nicht wirklich hilft, dann musst du irgendwie eine Lösung selber finden.
Dann wahrscheinlich zu Hause backen. Wäre das bei dir gegangen
Ja,
damals in deiner
genau.
Lebenssituation? Hättest du zu Hause backen können?
Ja, schon. Aber du weißt eigentlich, wie einfacher in einer Bäckerei ist. Ja, und war für mich, wie gesagt, eine große Hilfe.
Ja, mit deinem Gesellenbrief hat sich dann dein Arbeitsleben auch dann schon geändert, oder bist du erstmal in deiner Bäckerei geblieben, die dich dann auch unterstützt hatte bei der Ausbildung oder bei der Prüfung, besser gesagt?
Also ich bin noch einige Monate geblieben bis Ende April. Aber nach diese sozusagen 6 Monate, 8 Monate, wo ich viel gearbeitet habe und dazu auch gelernt, war ich ziemlich müde und ich wollte eigentlich einen Tag weniger arbeiten, also umstellen an eine 4 Tage Woche Arbeit. Und leider war in diese Betrieb nicht möglich. Und deswegen habe ich eine andere Bäckerei gesucht, wo ich 4 Tage arbeiten könnte. Und in Berlin ist letztendlich auch ziemlich, es ist möglich. Also es gibt viele Betriebe, die so einen Vertrag anbieten. Also ab Mai 2022 habe ich in eine neue Bäckerei angefangen, die heißt Freya Bakery. Das ist eine vegane Bäckerei in Mitte Berlin. Und wie gesagt, das war eine schöne Erfahrung, auch ein bisschen stressig, weil das eine neue Eröffnung war. Und deswegen, wir mussten auch uns viel Mühe geben und die alle neue Produkte entwickeln und auch zu sehen und zu verstehen, wie die Kunden einfach reagieren. Und wenn du keine echte Standard hast in deiner Produktion, Leben ist ein bisschen komplizierter, muss man sagen.
Ja, stressig vor allem, ne?
Ja.
Ja, das war vor
Und
ungefähr 2 Jahren jetzt vom Aufnahmezeitpunkt betrachtet, also noch gar nicht so
genau.
lange her. Mittlerweile bist du ja im Hotel sozusagen einer der beiden Chefbäcker, nenne ich es mal. Was ist da passiert? Also es ist ja eine relativ schnelle Entwicklung von der neu eröffneten Bäckerei, bei der du quasi mit Produkte entwickelt hast, bis hin zum Hotelbäcker.
Ja, also dort in Freya sind viele Sachen passiert und diese Unternehmen brauchte in der Zeit eigentlich auch Leute, die Verantwortung nehmen könnte. Und deswegen bin ich schnell auch den Vizeleiter, Produktionsleiter geworden. Also das war ein Leiter und ich war einfach nachhin. Und dort könnte ich auch viel sehen von nicht nur die Produktion, sondern auch alle bürokratische Sachen, die man einfach braucht. Und könnte ich auch ganz viel mit Lieferanten mitreden. Wir haben auch ein paar Bauernhöfe besucht. Unsere Mühle auch haben wir besucht. Und deswegen ging es so schnell, dass ich meinen Einblick an Bäckerei einfach verbreitet hat. Dann könnte ich schon eine gute Erfahrung sammeln. Und dann langsam kam wieder diese Müdigkeit von Berlin, der ich von Zeit zu Zeit irgendwann fühle. Und wollte ich wieder weg. Ich wollte wieder reisen. Und wenn ich darf, würde ich gerne darüber was erzählen,
Ja, sehr
wenn
gern.
das geht. Und deswegen, so Ende 2022 habe ich einfach angefangen, meine neue Reise zu planen. Und wollte ich eigentlich, wegen dieser Prüfung, die ich gelegt habe in die Akademie, habe ich auch gehört, dass einige Geselle nach der Prüfung könnten einfach in die Welt reisen als Geselle und eine Wanderschaft machen. Und die heißt Auf der Walz.
Genau.
Ich bin sicher, dass viele von euch schon darüber gehört haben. Und ich war super begeistert von dieser Idee und ich dachte, okay, mache ich auch, warum nicht? Aber sondern nicht mit Hilfe von der Akademie, sondern bereite ich das komplett alleine. Und ich wollte irgendwie durch die Balkan fahren und dann Griechenland, Türkei. Die Idee war komplett anders. Aber eine Kollegin von mir, Jacopo, meinte, warum gehst du nicht nach Italien? Du bist italienisch, Brot dort ist super, du kannst viel lernen, geht einfach nach Italien. Und ich dachte, okay, die Idee ist nicht so schlimm und nicht so falsch. Und so habe ich angefangen. Also ich hatte schon einige Bäckereien, die mich interessiert haben, durch auch Instagram und Social Media und so. Und ich habe einfach angefangen, E-Mails zu schicken und zu fragen, ob ich dort eine Woche oder 2 Wochen in die Backstube mitmachen kann. Ohne Geld. Ich wollte nicht bezahlt werden, nur für Kost und Logis. Und für die erste, weiß ich nicht, 3 Monate bis Februar oder so, ich habe gar keine Antwort bekommen. Nix, null. Und dachte ich, okay, diese Idee ist vielleicht ein bisschen zu frisch für Italien. Also in Deutschland ist schon bekannt, aber in Italien weiß ich nicht. Und dann ein anderer Freund von mir meinte, du musst statt E-Mail zu schreiben, du musst eigentlich anrufen. Du kannst ein bisschen dich vorstellen, deine Idee vorstellen und du wirst sehen, dass das klappt. Und es ist wirklich so gegangen, hat wirklich funktioniert. Die erste Anruf, die ich gemacht habe, hatte schon die erste Zustimmung und die erste Bäckerei fertig für mich.
Ja, das ist übrigens auch ein Phänomen, das bei deutschen Bäckereien ganz häufig zu sehen ist, ne? Also die Bäcker stehen halt in der Backstube und schreiben, so wie ich das erfahren habe, äußerst ungern E-Mails. Insofern ist man da auch am Telefon besser beraten, wenn man zumindest direkt mit den Bäckern sprechen will und nicht mit der Verwaltung, so es eine gibt. Das
Ja.
deckt sich, glaube ich, mit deinen Erfahrungen in Italien, was man in Deutschland dann auch erfahren hätte.
Es ist wirklich so. Und ja, und dann habe ich einfach weiter geplant. Ich wollte nicht, also meine Idee war bis von Mai 2023 bis Ende Dezember 2023 zu reisen. Mein Schluss war einfach die Panettone. Wollte ich diese Reise enden mit ein paar Wochen Panettone zu produzieren. Und sowieso wollte ich nicht die ganz 8 Monate planen, weil ich wollte auch ein bisschen frei sein und flexibel und ich wollte auch ein bisschen Zeit für mich nehmen, ein bisschen Italien kennenlernen, nicht nur in die Backstube sein. Und ja, dann ging einfach los, Mai 2023. Mir die erste paar Monate geplant, bis so sozusagen Anfang Juli. Und am Ende war eine lange Abenteuer, die bis Ende Januar am Ende gegangen ist, also einen Monat länger. Und ich habe 28 Bäckereien besucht, ein paar Bauernhöfe mit Landwirt, ökologischer Landwirt. Auch ein paar Bauernhöfe, wo Getreide angebaut waren. Und ich war in 17 Regionen von 20 in Italien. Ja, und ich träume noch davon. Ich könnte noch 20 Jahre lang sowas machen. Aber natürlich, irgendwann muss auch schöne Sachen zum Ende gehen, leider.
Ja, das heißt, du hast jetzt einen ziemlich guten Überblick über die italienische Brotkultur und Bäckereilandschaft. Gibt es da irgendetwas, was für dich wirklich erwähnenswert ist, also jetzt auch aus deutscher Perspektive? Oder sagst du, es ist sowieso überall super und es ist alles noch weitgehend traditionell von den Brotsorten vielleicht oder von der Herstellungsweise? Also gibt es da, ich frage mal andersrum, gibt es da in Italien auch so die Entwicklung, die es in Deutschland die letzten Jahrzehnte, also sicherlich schon, sagen wir mal, ab dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat, dass es zunehmend industrialisiert wird. Auch das, was wir heute noch als Handwerksbäckereien verkauft bekommen, dass da ziemlich viel Industrieware quasi mitverarbeitet wird. Oder hat sich da noch so ein bisschen das, ich nenne es mal, ein bisschen angefärbt, das alte Handwerk gehalten?
Also, es ist, die Situation ist sehr vielfältig. Ich kann dazu stimmen, dass eigentlich in die großen Städte die Situation ziemlich ähnlich als Deutschland ist, wo große Industrie einfach große Teil von der Markt verdienen haben und die Leute kaufen oft in Supermärkte und die kleine handwerkliche Bäckerei nicht so gut überleben können. Die Situation ist natürlich besser in die kleinen Dörfer, wo keine große Städte gibt. In Süditalien ist noch besser, so es gibt viel mehr handwerkliche Bäckereien, weil die Leute geben auch einen anderen Wert an Essen. Und die leben auch ein bisschen langsamer als in Norditalien. Und alles aber entwickelt sich in zwei verschiedene Richtungen. Es gibt natürlich diesen großen Druck von Industrie. Und auf die andere Seite aber, die Leute merken, dass die Industrie nie so gute Produkte anbieten kann und die Qualität sinkt. Und deswegen wollen auch bessere Essen kaufen und richten sie nach kleinen Bäckereien, nach Bauernmärkten, nach Weiß ich nicht, kleine Produzenten, Käse, Fleisch oder solche Sachen. Und die wollen sich einfach besser ernähren. Das habe ich eigentlich gesehen. Und diese kleinen Produzenten kämpfen jeden Tag, um ein besseres Produkt zu erreichen und zu anbieten. Und ich muss auch sagen, dass wenn man die richtigen Wege kennt, kann man in Italien richtig gutes Essen kaufen. Die Qualität ist richtig hoch. Muss man natürlich ein bisschen suchen und ein bisschen Zeit investieren. Wenn jemand sehr beschäftigt ist mit seinem Leben und mit seinem Job und wie auch immer und möchte nur eine halbe Stunde jeden Tag einkaufen, ja, dann geht natürlich in den Supermarkt und leider kauft nie so coole Sachen. Muss man sagen.
Ja. Mir fiel jetzt gerade noch ein Wort ein Brot ein, das ich denke alle Deutschen mit Italien verbinden, obwohl es unter dem Namen jedenfalls noch gar nicht so lange existiert ist, Ciabatta.
Ja.
Ich habe mich ganz oft gefragt, ob wir hier in der Hobbybäcker-Szene in Deutschland eine Vorstellung von Ciabatta haben, die mit der italienischen gar nicht übereinstimmt. Oder andersrum, ob sich das Ciabatta oder das, was es vielleicht vorher auch mal war, bevor es diesen Namen bekommen hat, ich glaube 1982, ob es da vorher vielleicht auch schon eine andere Art von dem gab, was heute Ciabatta heißt. Noch eine ganz kleine Anekdote. Ich war vor einigen Jahren in Südtirol unterwegs und
Ja.
habe da auch einige Bäckereien kennengelernt und war da immer erstaunt, was da als Ciabatta gebacken wurde und verkauft wurde. Das hätte ich in Deutschland ziemlich kritisiert, wenn das Ciabatta gehießen hätte, weil wir, also mich eingeschlossen, unter einem Ciabatta ja eher was Grobbrotiges verstehen und also die
Ja.
Form, ne, das ist natürlich das, was, glaube ich, auch den Namen letzten Endes ausmacht, dieses ja leicht längliche, leicht gewölbte, pantoffelige
Genau richtig.
Ding. Aber die Frage für mich ist, muss es denn jetzt grobporig sein, traditionell, soweit man das überhaupt sagen kann, gibt es da überhaupt eine Tradition, oder ist es eher so ein mittel bis fein oder gleichporiges Ding und nur die äußere Form spielt eine Rolle für die Namensgebung? Was sind da deine Erfahrungen auf deinen langen Reisen durch Italien?
Also eigentlich die Ciabatta ist ein Produkt von Süditalien und normalerweise sollte mit Hartgristweizen gebacken werden. Und die Idee ist, dass große Menge von diesem Produkt machen können, weil die Leute kaufen schon viel davon, weil so leicht ist und so grobporig ist. Das kann man schon ein paar jede Person in die Familie essen. Und das bedeutet, dass auch die Produktion muss ziemlich schnell gehen. Und deswegen, die Ciabatta ist eigentlich ein Teig mit 100% Biga gemacht. Diese Vorteig, der der Tag davor vorbereitet ist. Und das wird eine ganze Nacht einfach stehen. Und der Tag danach, diese ganze Menge von Biga, es ist eine große Menge, nur mit ein bisschen Wasser und Salz angefrischt wird. Also kommen keine frische Mehl rein. Und deswegen, wegen die Menge Vorteig, dieser Teig reift auch sehr schnell. Weil es ist einfach 100% sozusagen, es ist kein Sauerteig, aber das einfacher zu machen, ist 100% Sauerteig sozusagen. 100% Vorteig. Und deswegen reift so schnell, dass in ein paar Stunden schon gebacken werden muss. Natürlich, das gibt keine lange, wie sagt man, also es ist ein Produkt, der sehr schnell auch gegessen werden muss, wie eine Baguette. Oder es wird einfach hart in weniger Stunden.
Ja. Der Teig selbst ist dann trotzdem relativ weich oder bleibt der
Ja,
nicht
auf
so
jeden
fest wie
Fall.
Biga, aber bleibt er dann trotzdem etwas fester, als du das?
Genau. Die Biga geht in die Maschine mit Salz und Wasser und es wird natürlich flüssiger, kann man schon auf die 80, 75% sein und dann einfach gebacken. und nicht geschnitten. Also es werden natürlich, der Teig wird geteilt, aber die Brote werden nicht geschnitten oder es dauert einfach zu lang.
Ja. Und das
Und die
ist der
reißen sich einfach im Ofen selbst.
Das ist der Standard in Süditalien, oder ist das sozusagen
Das ist
der Ursprung und jeder macht es dann doch anders?
genau. Genau, nee, also so sollte eigentlich laufen. Natürlich, es gibt ganz viele Varianten, wo die Biegermenge, die Vortangmenge reduziert wird, weil vielleicht ein Teil von Mehl mit Vollkornmehl benutzt wird oder andere Zutaten reinkommen, wie Oliven oder auch andere Mehle benutzen werden, wie weiße Mehle. Weil Artgerichtsweizen ist auch nicht überall benutzt oder verliebt, also geliebt.
Ja.
Aber das ist eigentlich die ursprüngliche, wie ursprünglich Ciabatta geboren ist.
Und das, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wenn, dann freue ich mich auf die Antwort. Und das ist auch quasi schon eine Tradition gewesen, bevor das 1982 quasi vermarktet wurde von, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, aber es war wohl ein ehemaliger Motorsportfahrer, dessen Familie eine
Okay.
Mühle zu eigen hatte.
Ah, vielleicht Agostini?
Kann ich dir gerade nicht mehr sagen, müsste ich nachschlagen.
Okay.
Aber also sicher ist das 1982 sozusagen Ciabatta als Name. Ich weiß nicht, ob er gesichert wurde, aber aufkam und diese Familie dann das vermarktet hat. Ich glaube sogar mit
Kann
einer
sein,
Art
kann sein.
Mehlmischung
Die Geschichte kann ich nicht.
hier. Aber das bedeutet, Ciabatta gibt es schon länger als 1982.
Ich denke schon, ich denke schon. Die Biga ist auch nie so alt. Also es ist auch eine Invention, der seit nie so lange existiert. Aber dann die Bäcker in der Zeit haben gemerkt, dass Brot sehr leicht war und aromatisch, auch nur mit 100% Vorteig. Und deswegen haben sie einfach probiert und das war einfach weniger Arbeit.
Gibt's denn abseits des Ciabatta noch eine oder mehrere Backarten, Brotarten, wo du sagst, das ist ganz typisch Italien, also vielleicht nicht nur auf eine Region begrenzt, sondern über einen größeren Teil des Landes, irgendein Brot, das man vielleicht in Deutschland auch gar nicht kennt oder kennenlernen sollte?
Ja. Ich bleibe nochmal in Süditalien, weil ich sehr begeistert war, auch sehr, also persönlich. Also ursprünglich bin ich in Venedig geboren und habe ich mein ganzes Leben vor Deutschland einfach in Norditalien verbracht. Und deswegen in Süditalien war ich auch begeistert von dieser Art Christweizenbrote, die aber nie so luftig waren, nicht so grobporig, sondern mit diese weiche, aber volle Krume waren und aber mit diese krasse, dunkle, gebackene Kruste, weil oft auch Holzofen noch gibt. Und es ist wie ein Traum, so ein Brot zu essen, wirklich. Also einfach nur eine Scheibe leicht getoastet, mit ein paar Tomaten und ein bisschen Olivenöl und wow, kann man einfach sterben. Und die sind einfach überall verbreitet und die Leute essen diese Brote täglich und sie wollen das auch frisch kaufen und deswegen die kleine handwerkliche Bäckereien in Süditalien noch überleben können und gut verdienen können. Weil die Leute essen auch vielleicht mehr, weil die wollen das Geld, die verdienen, auch im Essen einfach investieren, sozusagen.
Ja.
Dann natürlich gibt es in jedem Dorf eine Varianten, eine verschiedene Form vom Brot. Wir haben, weiß ich nicht, auch ganz viele Sorten, bestimmt mehr als 1000.
Aber es ist alles weizenbasiert, ne? Also war ich an Hartweizen, wahrscheinlich in Süditalien mehr Hartweizen.
Also genau, in Süditalien ist Arweizen, so Zentrum und Norditalien ist Weizenmehl. In ganz Norden, so Südtirol und andere Regionen, die näher an die Alpen sind, dort gibt es auch ganz viele Roggenbrote, weil Roggen könnte dort wachsen und angebaut werden. Und dort ist auch Roggen sehr verbreitet. Und die Leute jetzt in diesen Tagen wollen auch mehr Roggen essen, weil die denken auch, dass es gesünder ist. Und es gibt diese neue Interesse in Italien und viele Leute wollen Roggen essen und die Bäcker wollen auch das backen, weil das ist sehr neu.
Okay, das wäre nämlich gleich die nächste Frage gewesen. Italien ist ja nun historisch und auch heute noch bekannt als Weizenland und in Zeiten, wo alle irgendwie über den Weizen diskutieren, weil er vermeintlich dumm macht oder dick, ist ja die Frage, warum hat das die Italiener nicht erwischt, ne? Warum sind die Italiener weitgehend schlank und schlau, obwohl sie so viel Weizen essen? Gibt es da diese Diskussion auch in Italien, die sich hier in Deutschland immer schon seit Jahren eigentlich breit gemacht hat, auch was Glutenunverträglichkeit angeht und so weiter. Ist das auch so ein Thema in Italien? Hast du da was mitbekommen?
Ja, also das Brotkonsum ist auch in Italien von den 80er Jahren sehr gesunken und die Leute essen viel weniger Brot als vorher, weil auch die Qualität leider gesunken ist, parallel. Aber irgendwie am besten in Süditalien, Brot muss immer auf dem Tisch sein. Entweder Brot oder Grissini oder Tarali oder irgendwie ein Crêpe oder sowas. Es ist immer präsent. Es ist immer ein Teil von unserer Diät. Es ist eine wichtige Beilage, der immer da ist. Und der Punkt ist, dass, weiß ich nicht, ob alle Italiener schlank sind und dünn, aber wir haben die Möglichkeit, ganz viele Gemüse zu essen, auch Rohgemüse. Wir essen ganz viel Salat und Tomaten. Und ein bisschen Brot dazu kommt natürlich, ist ja da. Aber wir essen vielleicht ein bisschen weniger fettig als die Länder in Nordeuropa, weil auch die Temperatur natürlich wärmer ist und das wäre ein bisschen zu schwer als Ernährung. Ja, und deswegen, ich glaube, es ist einfach so etabliert. Unsere Diät ist schon vielfältig und mit ganz viel Gemüse.
Stichwort Gesundheit, da fällt mir gleich wieder der Sauerteig ein. Italien muss ja vor der industriellen Hefeherstellung auch weitgehend ein Sauerteigbrotland gewesen sein. Wie sieht es denn heute aus? Die Hefe dominiert, nehme ich an, aber gibt es denn noch viele Bäckereien aus deiner Erfahrung, deiner Reise, die mit Sauerteig arbeiten und Sauerteigbrote herstellen?
Also, leider ist die Menge Hefe viel gestiegen in diese Jahre, auch wegen die Industrie, der sehr präsent ist. Aber langsam muss man sagen, seit die letzten 10 Jahre, auch in Norditalien, der Sauerteig ist wieder präsent, ist wieder da. Die Leute interessieren sich. Auch wegen den Lockdown, die Leute haben wieder angefangen zu backen. Vielleicht jetzt haben sie auch wieder aufgehört, aber sie haben einige Konzepte ein bisschen besser verstanden. Und sie wollen, wie gesagt, noch gesünder essen und Brot muss schmecken. Und endlich, die Leute verstehen auch, was gesunder und höher Qualität was bedeutet. In Süditalien war der Sauerteig immer präsent und immer verbreitet. Ich glaube, die wissen auch nicht so viel anders, wie das geht. Ein Teil von Hefe ist auch präsent, weil das hilft am besten mit die Art gibt's Weizenbrote, die Lockerung von die Krume. Aber der Sauerteig ist ja da. Und es ist natürlich nicht so sauer wie in Deutschland. Ist schon ein bisschen milder und die Aromen und die Geschmäcken richten sich mehr an diese Milchsäure. sondern als die Efeusäure und die Säurebakterien. Aber ist ja da. Und in die letzten 10 Jahre hat auch diese Szene wieder verbreitet. Und ganz viele kleine Bäckereien haben aufgemacht.
Zum Thema Sauerteig würde ich noch ein ganz klein bisschen tiefer einsteigen wollen, weil es da so
Ja.
viele Mythen und auch Anleitungen gibt. Es ist ja in Italien eher dieser feste Weizensauerteig verbreitet, den ich selten korrekt aussprechen kann. Ich versuche es mal. Lievito madre. Hat
Ja,
funktioniert.
richtig.
Es gibt die einen, die ihn einfach mischen und stehen lassen, die nächsten kneten ihn aus und lassen ihn stehen, die übernächsten schneiden noch ein Kreuz oben rein, damit sie den Reifezustand besser sehen. Die anderen rollen ihn aus und rollen ihn wieder zusammen zu einer Schnecke und das mehrfach, lassen ihn dann reifen. Dann gibt es noch andere, die das Ganze in Wasser reifen lassen. Die einen bei 18 Grad, die anderen bei 28 oder irgendwas dazwischen. Also es gibt so viele verschiedene
Ja.
Anleitungen. Teilweise kommt dann noch Joghurt ins Spiel oder Honig. Was ist nach deiner langen Reise durch viele Bäckereien sozusagen dein bevorzugtes Rezept für diesen festen Weizensauerteig? Gibt es da eine Führungsweise, die sich als die beste oder als die praktikabelste herausgestellt hat?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und auch eine sehr große Frage.
Wir haben Zeit.
Ja, okay. Also, man muss sagen, dass es gibt natürlich viele Bäckereien, die diese feste Sauerteig benutzen, aber für sowas braucht man wirklich große Erfahrung und es ist auch ein bisschen riskanter, so einen Sauerteig zu benutzen, weil wenn du was vergisst oder was falsch machst, dann läuft sowieso was schief und ganz viele Bäckereien deswegen benutzen gleich, also jetzt eine flüssige Sauerteig, genau wie in Deutschland, weil das ist ein bisschen einfacher zu regulieren und zu steuern und kann man auch ein paar Stunden vergessen, passiert nicht so viel falsch. Der feste Sauerteig ist auf jeden Fall für die Panettone und für die Colomba benutzt. Weil macht man diese zwei Produkte ohne feste Sauerteig nicht. Und deswegen, die Erfahrung ist auch da, ist ein bisschen, wie gesagt, stressiger, das ganze Jahr diese Sauerteig zu behalten und zu füttern und in die richtige Eigenschaften sozusagen, in die richtige Moment sowas zu benutzen im Brotteig. Aber jede hat seine Art, hat seine Erfahrung gesammelt in verschiedene Jahre und hat auch irgendwie seinen Weg gefunden und entwickelt. Und es ist so krass, wie vielfältig diese Welt ist, nur über diese feste Sauerteig. Ich habe selbst nicht so viel Erfahrung leider. Und ich freue mich gerade, dass ich im Hotel bin mit diesem Kollegen von mir, der 25 Jahre Erfahrung hat und wir lernen zusammen drüben. Also ich lerne, er bringt mich bei. Und vielleicht können wir in ein paar Jahren wieder zusammen machen, eine neue Folge von diesem Podcast machen über den Festsauerteig.
Alles klar. Aber diese Varianten, die ich jetzt aufgezählt habe, die hast du dann mehr oder weniger auch so erlebt. Also die einen im Wasser, die anderen nicht, die einen rollen aus, die nächsten kneten einfach nur zusammen.
Also die beste Art eigentlich von diesen drei verschiedenen Varianten sind die zu mischen. Zum Beispiel meine Kollegen jetzt machen jeden Teig von Montag bis Donnerstag eine verschiedene Art. Also Montag ist sozusagen mit dieser Schnur gefestet.
Ja, das erkläre ich noch ganz kurz. Also
Ja.
traditionell wird der LM, der feste Weizensauer, in so ein festes Tuch eingewickelt und dann mit einer Kordel, mit einem Stück Schnur sehr straff auf eine bestimmte Art und Weise umschlungen, damit er dann sozusagen unter
Genau.
Druck aufgehen kann. Klammer zu.
Richtig. Genau, die zweite Art ist eigentlich im Wasser. Also diese Schnecke wird komplett im Wasser eingetaucht und langsam wächst so viel, dass eigentlich den Kopf, den obere Teil rauskommt. Und nimmt man einfach nur die Herz, muss man das ganze äußere Teil wegschneiden. Und diese Herz ist, wo die gute Bakterien überlebt haben und das wird behalten. Und die dritte Variante ist einfach nur wieder eine Schnecke machen, das mit einem Kreuz in der Mitte zu schneiden und einfach freilassen. Sowieso in einem Behälter, wo sie an die Seite drucken kann, aber freier. Und diese drei verschiedenen Techniken sozusagen, sie werden einfach gemischt, die ganze Zeit. Weil die geben verschiedene Aromen, die geben verschiedene Stärke an den Sauerteig und der Sauerteig wird immer stärker und er kann einfach so eine krasse Volumen an die Produkte geben und Aromen und Shelf Life und ja, also es ist wirklich eine riesige Welt.
Das ist natürlich für den Haus- und Hobbybäcker ein bisschen schwierig zu
Ja.
gestalten, ne? Also idealerweise, es gilt jetzt nicht nur für den LM, sondern auch für alle anderen Sauerteige, freuen die sich, wenn man sie jeden Tag auffrischt und im Zweifel sogar mehrfach am Tag. Das ist natürlich in der Bäckerei einfacher zu machen, weil da ist immer irgendwer da, der das tun kann.
Ja, richtig.
Zu Hause artet das schon in Stress aus, wenn man jeden Tag seinen Sauerteig am Leben oder bei Laune halten soll. Insofern ist natürlich der Vorteil in der Bäckerei, die konstant betrieben wird, dass man da einfach bei reinen Sauerteigbackwaren in der Tendenz immer die besseren Aromen, die besseren Volumina erzeugt, als wenn das zu Hause hinkriegt. Bei Panettone leiste ich mir das zu Hause tatsächlich dann, wenn er gebacken wird. Also dann gehe ich tatsächlich länger als eine Woche hin und päppel den LM auf und auch in der Backstube in der kleinen Bäckerei hier in Hamburg tun wir das dann einmal im Jahr für den Saseler Osterkuchen, so haben wir den getauft, dass es überhaupt keinen Vergleich geben kann zu Panettone oder Colomba, aber letzten Endes ist es das im Grunde. Da wird auch der LM dann einmal im Jahr richtig heftig aufgefrischt und auf Trab gehalten, mehrmals am Tag.
Ja, richtig. Und der pH muss immer stimmen und die Zeiten müssen immer richtig sein und muss man oft auch nachts über aufstehen und was machen, weil irgendwie muss diese Sauerteig jede 8 Stunden mindestens angefrischt werden. Also deswegen ist es wirklich wie ein kleines Baby.
Aber das wird nicht erwachsen. Das
Nein, nein.
bleibt immer bedürftig.
Genau richtig. Er braucht ganz viel Aufmerksamkeit.
Okay, dann haben wir einen kleinen Ausflug in die italienische Brotkultur gemacht. Kommen wir vielleicht mal zurück nach Berlin in dein Hotel. Du bist jetzt, hast du gesagt, im Januar 23 wieder zurückgekommen von deiner Reise. Hast du dann noch ein bisschen Luft zum Verschnaufen gebraucht und gehabt oder ging es dann gleich weiter mit deiner Arbeit im Hotel?
Also, Anfang Februar war ich wieder in Berlin, und natürlich musste ich irgendwann wieder arbeiten, weil ich nicht so viel verdient habe durch diese Reise. Und habe ich noch einen Monat in die Freya Bakery gearbeitet, wo ich vor die Reise, eingestellt war. Und dann ab 1. März ging im Hotel los. Und jetzt sind Ende August ist schon 6 Monate vorbei und Sachen entwickeln sich irgendwie ziemlich schnell. Wir haben gerade nie so wirklich eine echte Bäckerei. Wir arbeiten in einer Küche, Hotelküche mit so Kücheofen sozusagen, keine echte Teigmixer und wir müssen uns ein bisschen adaptieren. Das ist auch cool, weil wir können irgendwie die Produkte, die in einer Bäckerei stehen, aber irgendwie anders machen. Und wir müssen natürlich auch viel lernen und viel testen. Aber langsam kommen Veränderung gehen, und das Hotel hat uns einen Plan vorgestellt, und wir werden in die nächsten Monate ganz viele neue Sachen reinbringen und entwickeln.
Wie ist es denn jetzt im Vergleich? Du hast jetzt in verschiedenen Bäckereien gearbeitet und jetzt, ich korrigiere mich nochmal, ich hatte gerade eben gesagt, Januar 23 bist du zurückgekommen, es war 24. Jetzt
Ja, richtig.
in diesen
Ja.
Monaten Erfahrung im Hotel, in der Hotelküche, die ja, wie du sagst, keine Bäckerei ist. Ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. In der Gastroküche zu backen ist nochmal eine ganz andere Sache als in der Bäckerei.
Ja.
Aber rein vom Gefühl her, du bäckst da jetzt nicht mehr für Bäckereikunden, sondern für Hotelgäste. Hat sich da was verändert in der Art und Weise, wie du ans Backen rangehst oder wie du vielleicht auch einfach in die Backstube-Küche gehst am Morgen oder am Abend, je nachdem, wann ihr anfangt? Ist da ein anderes Gefühl mit dem Wissen, da essen jetzt andere Leute oder eine andere Klientel mein Brot, als das vielleicht vorher in der Bäckerei gewesen ist?
Also, wir hatten auch ziemlich Glück, weil in einer Bäckerei natürlich die Leute und die Kunden erwarten einfach Produkte, die da in einer Bäckerei normalerweise gibt. Und wir haben gerade in diesem Hotel ein bisschen mehr Luft, weil wir wollen über Qualität viel arbeiten. Das ist auch eine 5-Sterne-Hotel, deswegen wollen sie auch Qualität. Die Menge sind nicht so krass wie in einer normalen Bäckerei und deswegen haben wir Zeit und wollen wir auch diese Qualität erreichen, jeden Tag. Aber muss ich auch sagen, dass am Ende die Leute, die Kunden, wollen einfach gutes Essen bekommen. Und alle lieben Pizza, alle lieben Focaccia, die wollen eine fluffige und knusprige Croissant. Also die Interesse an die Produkte ist ziemlich ähnlich, aber wir haben glücklicherweise mehr Zeit und Luft, um die Qualität zu erreichen. Das ist natürlich das Ziel von jedem Bäcker, aber manchmal, wenn man, weiß ich nicht, 10 Tonnen Brot jeden Tag produzieren werden muss, es ist natürlich die Möglichkeit, jeden Tag jedes perfekte Brot zu produzieren, nicht immer da.
Ja, es ist ja schon erstaunlich, dass es überhaupt ein Hotel auf sich nimmt, Bäcker anzustellen und quasi eine eigene Bäckerei aufzubauen. In den meisten Hotels, auch in den höherklassigen, da bin ich selten, aber ab und an doch, auch aus Beratungsgründen teilweise, gibt es sowas nicht. Also da wird Brot extern eingekauft, im besten Falle noch tatsächlich von der Handwerksbäckerei. In den meisten Fällen ist es einfach TK-Ware, ne? Industrielle Tiefkühlware, die dann aufgebacken wird.
Ja, die
Insofern ist das
Situation
ja
ist bei
schon
uns.
allein ein Pluspunkt für dieses Hotel. Und wenn es dann noch zwei so fähige Bäcker angestellt hat, umso mehr. Müssen wir alle mal ins Hotel kommen bei euch.
Ja, gerne. Also warte noch ein paar Monate und dann, weil bei uns die Situation ist auch ziemlich ähnlich. Ein Teil von den ganzen Produkten sind sowieso auch TK, weil wir können in diesem Moment noch nicht alles produzieren. Aber sollte in die nächsten Monate, auch Jahre, denke ich, alles ein bisschen umgestellt werden und die ganzen Produkte von Frühstück, von Kaffee, von Steakhouse und auch für die externen Kunden endlich von uns produziert werden. Ist ein langer Prozess, aber wir sind dran.
Und das macht ihr nach wie vor zu zweit oder habt ihr auch Mitarbeiter oder werdet ihr dann Kollegen haben, Kolleginnen, die euch da unterstützen?
Zurzeit sind wir beide, nur ich und meine Kollegen Jacopo. Aber natürlich der Plan will und möchte, dass wir in die nächsten Monate auch neue Leute bekommen, weil natürlich, wenn die Produktionsmenge erhöht werden müssen und auch neue Equipment kommen, es gibt auch die Möglichkeit, natürlich neue Leute einzustellen und ja, wir brauchen auch Hände natürlich.
Ja, das stimmt.
Ja.
Wie sieht's denn aus bei dir im Privatleben? Hast du noch Zeit und Lust, Brot zu backen oder Pizza? Oder bist du jetzt nach den ganzen Jahren, die du quasi nur mit Brot verbracht hast oder vorher mit Pizza, so weit, dass du sagst, na gut, das ist mein Job, der macht mir Spaß und ich habe immer noch Lust drauf, aber wenn ich jetzt nach Hause gehe, dann will ich nicht noch anfangen, mein eigenes Brot zu backen.
Also ich bin eine sehr neugierige Person und ich habe deswegen ganz viele Interesse. Nicht nur Backen und oder Backprodukte, und deswegen, das ist natürlich schwierig, manchmal alles in einen 24-Stunden-Tag reinkriegen.
Ja.
Aber manchmal jetzt in die letzten paar Jahre habe ich auch dieses Interesse zu Hause entwickelt, und backe ich auch gerne, nie so oft, aber auch nicht so selten, muss ich sagen, weil die sind wirklich zwei verschiedene Welten. Also eine Bäckerei funktioniert mit einer bestimmten Geschwindigkeit, mit Maschine, mit Kollegen, mit bestimmten Mehle. Zu Hause ist einfach eine andere Welt. Und ich lerne auch als Bäcker neue Sachen, wenn ich zu Hause backe. Wie mein Sauerteig reagiert, wie mein Ofen deckt. Ich habe keine Teigmaschine zu Hause, deswegen muss ich auch per Hand kneten. Und da, von so einem Prozess kriegt man auch eine andere Sensibilität, der vielleicht leider in die Backstube nicht kommt, weil einfach alles mit Maschine gemacht werden muss.
Ja, und auch alles in größeren Mengen, ne? Auch das ändert ja
genau richtig
durchaus ja. Das Teigverhalten.
Ja. Und wenn ich zu Hause backe, mache ich, weiß ich nicht, ein Brot von 600 Gramm. Ist schon anders als 60 Kilo.
Ja.
Ja, und natürlich, wie gesagt, mein Leben ist ziemlich voll mit Basketball und anderen Interessen. Und backe ich nicht so oft, aber macht mir Spaß. Und ja, bin ziemlich zufrieden auch mit die Ergebnisse. Es gibt mir auch eine andere Sicherheit.
Ja, da denke ich noch zurück an Italien, als wir uns kennengelernt haben zum Brotfest.
Ja.
Haben wir ja später noch bei unserer gemeinsamen Freundin Pizza gebacken und auch Brot im Holzofen. Und das ist tatsächlich auch für mich nochmal eine andere Geschichte, der ja auch mehr oder weniger, also sicherlich noch mehr Stunden am Tag, als du mit Brot zu tun hat, freiwillig. Weil ich kein Basketball spiele und mich auch nicht für interessiere, sondern fast nur für Brot. Ein bisschen Geologie darf noch dabei sein. Also auch wenn ich dann privat backe oder in dem Fall jetzt am Holzofen mit dir, ist es nochmal eine andere Welt, ne? Das ist dann tatsächlich Entspannung. Das, was ich beruflich mache, macht Spaß und kann auch entspannende Phasen haben, aber es ist halt auch ein gewisser Druck dabei. Und wenn ich privat backe, dann gibt's keinen Druck, ne? Ob das jetzt gelingt oder nicht, ist nicht ganz so wichtig. Gegessen wird so oder so, die Familie muss. Und alle anderen müssen nicht, aber im Zweifel esse ich es dann halt auf oder mach was anderes draus. In der Bäckerei hast du immer noch den Druck, das muss jetzt eigentlich auch gelingen, weil sonst haben die Hotelgäste nichts oder meine Bäckereikunden nicht. Und im Zweifel ist irgendwer sauer auf mich. Insofern hat das schon nochmal eine andere Note, wenn man privat bäckt.
Ja. Und es war richtig schön an dem Tag auch diese sardinische Mehl zu testen. Und wir wussten auch nicht, wie das alles geht.
Aber es hat funktioniert. Pizza war gut.
Ja, am Brot Ende war richtig gut funktioniert. Wir haben auch ganz viel Pizza gegessen.
Ja, Fabio, wir haben jetzt schon eine gute Stunde miteinander geplaudert. Wir haben uns ja quasi schon verabredet für eine zweite Folge in einigen Jahren, wenn dann deine Sauerteigerfahrung gestiegen ist. Insofern würde ich sagen, Dankeschön bis hierhin.
Gerne.
Ich wünsche dir eine trotzdem entspannte und nicht ganz so stressige Zeit beim Aufbau der Hotelbäckerei und denke, dass wir uns sicherlich wieder über den Weg laufen und auch mal wieder zusammen backen werden.
Auf jeden Fall, das würde ich mich freuen. Ich wollte noch was dazu ganz kurz sagen. Ich schreibe auch gerade ein Buch über meine Reise. Und irgendwann kommt auch dieses Buch raus. Und ich weiß noch nicht, ob ich das auf Italienisch schreibe. Also ich schreibe das auf Italienisch, aber ich weiß nicht, in welches Land das herausgebracht werden wird. Aber wenn ihr wollt, ihr könnt mir einfach auf die Social Media folgen und ihr werdet darüber natürlich informiert.
Ja, also wenn das Buch dann raus ist, ganz gleich, ob auf Italienisch oder Deutsch, dann gebe ich garantiert auch ein Zeichen an meine
Schön.
Hörer und Leser, egal wo, und werde das Buch natürlich auch zu mir holen, denn es fehlt
Sehr
quasi
schön.
jetzt in meiner Buchsammlung.
Schön, freue mich.
Ja, dann nicht nur viel Freude beim Backen, sondern auch viel Freude beim Schreiben. Und
Dankeschön.
das wird dann sicherlich ein bisschen ausführlicher sein, als wir das jetzt hier in gut einer Stunde besprechen konnten, was du in Italien alles erlebt hast auf deiner Reise.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, Fabio, dir eine schöne Zeit.
Danke.
Immer gutes Brot und bis bald.
Bis bald. Ciao, Lutz.
Ciao. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.